Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, der ich ja auch selber von 85 bis 89 Favica in Biedenkopf-Wallau an der Lahn war und euch auch gehört habe auf dem Freundestreffen vom Help Center zum Beispiel und zu anderen Gelegenheiten. Psalm 103: Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren, denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Liebe Gemeinde, es gibt keine andere Jahreszeit, die so stark daran erinnert, dass wir vergänglich sind, wie der Herbst. Und es ist unübersehbar, dass wir Herbst haben. Die Blätter fallen und um 11.30 Uhr werde ich, das ist auch nur einmal im Jahr, auf dem Friedhof gehen, um dort eingeladen zu sein, am Ehrenmahl zu Anlass des Volkstrauertages Worte zu sprechen. Dort wird an derer gedacht, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Aber schon eine Woche später werden wir denken an die, die wir bestattet haben. Und oft sind es ja über 40, 50 Namen, die wir im ganzen letzten Kirchenjahr beerdigt haben. Am kommenden Mittwoch ist Buß- und Bettag und es wird kälter draußen, es wird früher dunkel. Die grauen Tage kommen, wo die Ärzte wieder in den Praxen oder auch in der Regenbogenpresse kurze Glossen ausliegen haben, wie man mit diesen Novemberdepressionen umgeht. Man fragt sich eigentlich manchmal, könnte man diese Zeit mit diesen Feiertagen, die uns alle so an die Vergänglichkeit erinnern, nicht ein bisschen besser im Jahr verteilen? Dann wäre das nicht so geballt. Wollen wir uns denn wirklich diesen Unbequemen stellen? Die Nachrichten aus der Welt kommen noch dazu, wenn uns die Katastrophe in New York im September eines gelehrt hat, dann doch das. Es gibt keine Grundfesten, die nicht wanken könnten. So tief hat man in diesen besonders festen Granit, der diese Insel Manhattan ausmacht, gebohrt, dass man von dem Aushub, der westlich in den Hudson River gekippt wurde, eine ganze neue Siedlung bauen konnte. Und dann fallen diese Türme doch ein wie ein Kartenhaus, stürzen sie zusammen. Aber nicht nur Trümmer aus Stahl oder Türme aus Stahl oder aus Steinen stürzen zusammen, sondern auch Denkgebäude sind vergänglich. Im Augenblick bricht ein Denkgebäude zusammen und ein neues taucht auf. Die Moderne bricht augenblicklich zusammen und die Postmoderne kommt und setzt sich durch. Die Moderne war die Weltanschauung des Versuchs, mit Hilfe von Rationalität und Wissenschaft und Technik ein Paradies auf Erden zu errichten, weithin halt ohne Gott. Und nachdem dies nun gescheitert ist, versuchen wir in der Postmoderne eine neue Epoche zu erklären, und sozusagen wird aus der Not die Tugend gemacht. Aus der Not der Zersplitterung, der Individualisierung und der immer größer werdenden Fragmentierung sagt man einfach, und das ist der postmoderne Schlachtruf, das macht nichts. Das macht nichts, dass das, was uns alle verbindet, das Allgemeine, dass das nicht mehr gibt, die uns alle einende Wahrheit, die für uns alle gilt, dann gibt es eben nur noch eine Annäherung an die Wahrheit. Dann gibt es eben nur noch deine und meine Wahrheit. Dann gibt es eben nichts Absolutes mehr. Aber das führt auch zu einer immer größer werdenden Einsamkeit. Und an die werden wir im Herbst auch besonders erinnert. Denn nicht jeder kann es so gut ausdrücken wie die Dichter. Aber wenn wir die Herbstgedichte lesen, wie zum Beispiel Rilke in seinem Gedicht Herbsttag, wo er in der dritten Strophe schreibt, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben und wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Gegen das Alleinsein gegen die Einsamkeit hoffen wir, dass uns die Partnerschaft erlöst, dass uns Ehe erlöst, aber auch nur wieder, um zu erleben, dass, wollen wir in dieser Zeit auch bedenken, dass wir uns nur geliehen sind für eine bestimmte Zeit. Manfred Siebald hat es so gesungen: Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es gestalten, wir dürfen es verwalten und geben es zurück an ihn. Und dass uns unser Ehepartner nur geliehen ist, das wird uns im Alter besonders deutlich, wenn man sich darauf einstellen muss, dass vielleicht irgendwann einer mal der Erste sein wird, der jetzt geht. Flugzeuge, das sicherste Verkehrsmittel, das aber auch letztlich nicht sicher ist, sind jedenfalls darin eine Gewissheit für den Dichter Rainer Kunze, dass er sagt und dichtete, als er einen Flug mit seiner Frau neben ihm sitzend in Lyrik fasste: Wenigstens im Flugzeug jetzt die Gewissheit, dass unser Wunsch, wenn wir einmal gehen müssen, wir vielleicht zusammen gehen, dem sind wir jetzt hier am nächsten. Den sind wir im Flugzeug am nächsten. Gestern habe ich in dieser Kirche die Ehre gehabt, eine goldene Hochzeit zu halten, 50 Jahre. Das ist eine große Gnade, und gegen die Vergänglichkeit haben sie gefeiert, die Deutsch-Russen, die halbe Nacht. Die haben so große Schnapsflaschen, so große habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die verstehen zu feiern, kann ich Ihnen sagen. Und ich musste mich dann wirklich wieder rüber zwingen und habe gesagt, jetzt ist Schluss, ich muss noch mal in die Predigt. Ich habe über den Spruch aus Jesaja gepredigt gestern: Ich will euch tragen bis ins Alter, spricht Gott der Herr. Ich verspreche es, ich will euch tragen, bis ihr alt und grau werdet, spricht Gott der Herr. Vor ein paar Wochen hat sich ein junges Brautpaar außergewöhnlich diese Worte zur Hochzeit gewünscht. Als ich das dann sagte, dass in unserer Küche beim Frühstück an diesem Samstagmorgen, dass sich ein junges Brautpaar meines Wissens zum ersten Mal diesen Trauspruch gewünscht hat: Ich will euch tragen bis ins Alter, spricht Gott, bis ihr alt und grau werdet, sagte unsere älteste Tochter Anna, ist auch vergänglich, die ist nicht mehr bei uns, die studiert jetzt in Mainz, da merkt man auch, dass man älter wird. Da sagte sie: Da musst du aber auch unbedingt den Witz erzählen mit dem alten Brautpaar, die sich schon 60 Jahre lang kennen. Den kannte ich noch nicht, jetzt gehört er zu meinen Lieblingswitzen. Da liegen zwei 60 Jahre alte am Strand und er denkt so ganz bei sich heimlich, als er all die schönen Frauen sieht: Ach, ich hätte gern noch mal eine Frau, die 30 Jahre jünger ist. Und kommt eine Fee und sagt: Du hast einen Wunsch frei. Und dann sagt er: Ich hätte gern noch mal eine Frau, die 30 Jahre jünger ist. Und die Fee sagt: Es sei dir gewährt. Peng. Und er war 90 Jahre alt. Ja, wir glauben nicht an Verjüngung. Wir glauben als Christen auch nicht an Reinkarnation. Aber was ist unser Trost im Herbst unseres Lebens, an den uns die herbstliche Jahreszeit erinnert? Psalm 103. Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden. Aber die Güte des Herrn bleibt für immer und ewig. Ich denke, der größte Trost ist, dass wir einen ewigen Gott haben, der uns die innere Jugend geben kann. Und das bedeutet die Möglichkeit, das Geheimnis des Glaubens zu erleben, dass, obwohl unser äußerer Mensch immer älter wird, der innere immer jünger werden kann. Das liegt daran, dass wir im Glauben an Gott, wenn Gott ewig ist, auch Ewigkeit bekommen. Deswegen steht in der Trauerhalle in Hausen der Spruch in Stein gemeißelt an der Wand von Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Der Satz eines kranken Geistes Und es gibt tatsächlich immer noch einige psychoanalytische Bücher, die Jesus als so einen beschreiben. Schizophren mindestens, geisteskrank. Oder schlimmer wäre noch, denn dann ist er ja nur bedauernswert, ein Lügner. Die dritte Möglichkeit, es ist die Wahrheit. Christen glauben an die dritte Möglichkeit. Im Glauben an Gott bekommen wir tatsächlich Anschluss an die Ewigkeit. Denn Gott ist ewig und der Glaube verbindet uns mit Gott. Und auf die Frage, wo kommt Gott denn her, wann hat denn Gott begonnen zu sein, wer hat denn Gott erschaffen, antworte ich seit Jahren immer mit Blaise Pascal. Das ewige Wesen ist immer, wenn es einmal ist. Ein guter Satz. Das ewige Wesen ist immer, wenn es einmal ist. Gott ist immer, weil er ewig ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Deswegen heißt das hebräische Wort für ewig auch Cholam, eigentlich wörtlich übersetzt, ohne Anfang und ohne Ende. Und so vollzieht sich das Geheimnis des gläubigen Menschen, dass er, der in den Jahreszeiten seines Lebens Frühling, Sommer, Herbst und Winter erlebt und auf den Winter zugeht, wie wir jetzt in der Jahreszeit, gleichzeitig auch auf einen ewigen Frühling zugeht. Das meinte Paulus, als er schrieb, wenn auch der äußere Mensch verdirbt, wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Das meinte Paulus, als er schrieb, wir werden nicht müde, wir, die wir sehen auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist vergänglich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Und das meinte Jesaja, als er schrieb, Jünglinge fallen hin und Männer straucheln, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler und dass sie wandeln und nicht müde werden. Das meinte mein Seelsorger, als ich 16-jährig zum Glauben kam und er 3 Jahre später mit 80 Jahren starb, 2 Wochen vor mir sagte, Christen werden eigentlich immer jünger, denn sie gehen einer ewigen Jugend entgegen. Das meinte Rilke, als er in dem für mich schönsten Herbstgedicht 7-mal, kommt da das Wort Fallen drin vor, entlehnt vom Fallen der Blätter, dann überleitet auf das Vergänglichsein des Menschen, und das Vergänglichsein in der Natur als ein Bild für die Vergänglichkeit des Menschen dichtet. Und als er mündet in den vertrauensvollen Schluss, dass es einen gibt, der dieses Fallen in seinen Händen hält, der uns auffängt. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an. Es ist in allen. Wenn es hier enden würde, ein trauriges Gedicht. Aber es geht weiter. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Deswegen gibt es christliche Bücher, die betitelt sind, nie tiefer als in Gottes Hand. Weil wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Und manchmal verdankt man ja auch seinem eigenen Ehepartner wirklich weiterführende geistliche Erkenntnisse. So ging es mir, als Britta, meine Frau, mal mit Astrid Tröge zusammen einen Hauskreisabend hielt, wo sie das versucht hat zu vergleichen, ob es nach der menschlichen Entwicklungspsychologie, die Erik Erikson entwickelt hat, eigentlich daneben gestellt werden könnte, eine geistliche Entwicklungspsychologie. Ob es also, für Konfirmanden interessant, die ja jetzt so eine Entwicklungsphase durchschreiten, die nicht einfach ist, ob es eben auch im Glaubenswachstum sowas wie Pubertät gibt, ob es im Glaubenswachstum auch gibt, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter. Interessante Frage. Für mich sehr ernste Stelle an diesem Abend war die Frage, ob wir das aus der menschlichen Entwicklungspsychologie auch übertragen können auf unseren Glauben, dass wir wie es im normalen Aufwachsen ist, wenn wir kein Urvertrauen ins Leben haben, dann müssen wir in den Krisen scheitern. Wenn wir aber ein Urvertrauen ins Leben gelegt bekommen haben durch eine geborgene Kindheit, dann sind wir eventuell den Krisen, die kommen, gewachsen. Und was ist, wenn in den Krisen des Glaubens unser Urvertrauen nicht da ist? Das Urvertrauen zum Beispiel hier: Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Angesichts unserer Vergänglichkeit ist er barmherzig. Die Güte des Herrn bleibt für immer und ewig. Wenn die äußeren Krisen kommen, und die werden kommen, und die werden ja auch im Glauben kommen, was ist dann, wenn wir nicht das Urvertrauen haben, dass Gott es gut mit uns meint? Dann bleibt uns selbst diese Grundlage nicht, die dann ja gerade den wichtigen Trost darstellt in so einer Zeit. Und das ist sehr wichtig. Und deswegen ist die Frage, ob wir in allem, was Krisen sein können, immer sagen können mit ganzem Herzen, ja, und trotzdem kann ich nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und wenn wir uns so einer Jahreszeit stellen, und auch mal in der Stille die Natur als Bild für Inneres auf uns wirken lassen, dann wünsche ich uns, dass wir hingeleitet werden zum einzigen Trost, der in dem ewigen Gott und seiner Güte zu uns besteht. Und dann können wir uns in seine Hand begeben, die uns hält, wenn unsere Hand nichts mehr halten kann. Und dann können wir uns auch der Botschaft der kommenden Woche stellen, die uns mehrfach erinnert an Vergänglichkeit, Tod, aber auch an Ewigkeit. Dann können wir uns, auch wenn diese Namen nächsten Sonntag genannt werden und uns auch an unsere eigene Vergänglichkeit erinnern, uns stellen, ohne uns davor zu drücken, dass auch wir vergänglich sind, und uns doch in Gottes Hand begeben, der uns hält, wenn wir nichts mehr halten können oder wenn uns nichts mehr hält. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.